Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Einen schönen guten Tag. Eine funktionierende Demokratie braucht funktionierenden Journalismus, auch und vor allem in den Regionen. Doch das Geschäft mit den Nachrichten wird immer schwieriger. Und wir fragen einen der wichtigsten Regionalzeitungsmanager in Deutschland, wie er damit umgeht. Relevant auch, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich kontrolliert wird. 10 Jahre nach dem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Staatsferne des ZDF-Fernsehrates sollte der Einfluss der Politik heute geringer sein. Wir schauen, was sich seitdem wirklich verändert hat und was nicht. Das alles und mehr heute bei Medias Res. Die Funke Mediengruppe, früher auch bekannt als WAZ-Konzern, ist einer der großen Player im schrumpfenden hiesigen Regionalzeitungsmarkt und trägt 12 Regionalzeitungen in 5 Bundesländern, so die Eigenwerbung. Von der Berliner Morgenpost bis zum Hamburger Abendblatt, von der Braunschweiger Zeitung bis zur Thüringer Allgemeine. Verantwortlich für den Zeitungsbereich bei Funke ist Geschäftsführer Christoph Rüth. Und ihn habe ich vor dieser Sendung gefragt, wie er den Spagat zwischen den Bedürfnissen einer eher älteren Zielgruppe und den digitalen Erwartungen der Jüngeren bewältigt.
Ich sehe da gar keinen Spagat, denn letztlich geht es ja darum, dass wir relevante und gute Inhalte machen und die natürlich nicht nur für eine Generation 50 oder 60 plus, die vermeintlich dann mehr das Papier auch schätzt, sondern wegkommen von diesem Kohortenmodell eher zu einem Lesenplanmodell. Also bei uns stellt sich ja die Frage, wie kommen wir eigentlich in jüngere Zielgruppen so rein, dass wir auch dort geschätzt und genutzt werden, dass uns Aufmerksamkeit geschenkt wird und am Ende dann auch eine Zahlungsbereitschaft auch für digitale Inhalte erzeugt wird. Und da zählt wie immer im Kern die Tugend, guten Journalismus machen.
Wie versuchen Sie, die Leute zu erreichen?
Indem wir uns sehr genau überlegen, wo eigentlich unsere Potenzialzielgruppen sind. Regional ist das natürlich klar durch unsere Verwaltungsgebiete, aber auch von den Lebenswirklichkeiten. Also man kann ja sehr schön schauen, wo sind eigentlich bestimmte Personas, für die unsere Redakteurinnen und Redakteure schreiben und was interessiert die denn in ihrem Umfeld? Und haben wir dann bereits in unseren Redaktionen eine richtige Mixtur an Personen zusammen, die dann auch für diese Zielgruppen schreiben? Müssen wir auch in den Redaktionen diverser werden? Sind wir eigentlich inhaltlich richtig unterwegs? Und da hilft uns natürlich, dass wir mittlerweile ja sehr datenorientiert arbeiten können. Das heißt, wir sehen ja genau, welche Inhalte stärker und weniger stark nachgefragt werden, auch in welchen Zielgruppen. Und die Orientierung daran ist natürlich ein sehr willkommenes Hilfswerkzeug für die Redaktionen, um auch ihre Inhalte richtig dann auszuwählen.
Das Wort Persona ist vielleicht dem einen oder anderen Hörer nicht ganz geläufig, ist ein Begriff aus der Medienwirkungsforschung. Welche Arten von Persona oder Personae, wie vielleicht der Lateiner sagt, wie definieren Sie da? Können Sie da ein Beispiel nennen?
Vor allem sehen wir natürlich ein Potenzial in der Gründerphase, in der Familienphase. Und darüber hinaus auch in der Phase der sogenannten Etablierten. Also die Leute, die quasi so ab 30 plus ungefähr unterwegs sind, dann erstmals in die Familiengründungsphase reinkommen, im Job nicht den ersten, sondern erfolgreich sind und sich etwas dann niederlassen, um es mal so zu sagen. Und wir sehen, dass dort das Potenzial und auch die Bereitschaft für digitalen guten Journalismus auch Geld zu bezahlen groß ist. Auch das zeigen Marktforschungsdaten. In Gänze in Deutschland sehen wir, dass etwa 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzer bereit sind, für digitalen Journalismus Geld zu bezahlen. Und das sind natürlich die Kernzielgruppen, die wir versuchen dann zu erschließen. Und die Persona, da haben Sie recht, das ist aus der Marktforschung, die hilft quasi zu verbildlichen unseren Redakteuren idealtypische Leserinnen und Leser und was deren Interessengebiete sind.
Das würde aber auch bedeuten, dass Sie sich davon verabschieden, eine Mehrheit von möglichen Nutzern anzusprechen, sondern Sie konzentrieren sich dann schon verstärkt eben zum Beispiel auf die Persona, die Sie eben gerade skizziert haben?
Nein, das ist damit nicht verbunden. Also wir sehen halt nur, dass dort ja in dieser Phase der Bedarf und die Nachfrage matchen könnten. Und deshalb richten wir die Inhalte in Gänze auf eine etwas jüngere Zielgruppe aus. Wir haben aber auch sehr klar festgestellt in Marktforschungsdaten, dass unsere bisherige Printleserschaft sehr wohl daran interessiert ist, dass wir die Inhalte so ausrichten, wie ich es gerade ausgeführt habe. Hingegen die jüngeren Zielgruppen natürlich vielleicht nicht immer daran interessiert sind, was nur ältere Zielgruppen interessiert. Also wir sind der festen Überzeugung, wenn wir unsere Inhalte anhand von unseren Nutzern, Nutzerinnen ausrichten, wenn wir auch weiteres Wort aus der Marktforschung stärker an den Bedürfnissen, an den User Needs unserer Leserinnen und Leser arbeiten und nicht nur newsorientiert arbeiten, sondern eben auch uns durchaus trauen, auch zu unterhalten, auch mal konkrete Handlungsanweisungen zu geben, auch Verständnis dabei zu geben. Also wenn wir ein rundes Bild geben, dann werden alle Inhalte besser. Dann profitiert auch die Zeitung davon. Mittlerweile ist es ja nicht so, dass wir für eine Zeitung produzieren auf einen Redaktionsschluss abends, sondern wir produzieren 24/7. Wir überlegen uns ganz genau, was muss denn morgens auf den Sites sein und den Apps sein, wenn so der erste Peak in der Nutzerschaft ist. Was muss mittags da sein, was über den Nachmittag? Also wie sieht eigentlich unser Sendeplan über den gesamten Tag aus? Und dann gibt es auch noch ein kuratiertes Angebot, was in die Zeitung eingeht oder auch ins E-Paper eingeht, denn da sehen wir nach wie vor auch eine Nachfrage nach diesem abgeschlossenen Produkt, was einen Anfang und ein Ende hat und wo unsere Redaktion sich nochmal Gedanken gemacht hat, ganz bestimmte News nochmal herauszuziehen oder auch eben nicht nur News, sondern auch Reportage und sie in einen Kontext zu stellen, auch zu bebildern und somit ein abgeschlossenes Angebot zu unterbreiten, was nach wie vor auf gute Nachfrage stößt.
Bleiben wir mal beim nicht an abgeschlossenen Angebot, also die Nutzer zu erreichen, wenn sie konsumieren oder wo sie konsumieren. Mit welchen Formaten experimentieren Sie da? Machen Sie zum Beispiel auch Newsletter?
Es gibt, glaube ich, kein Format, mit dem wir nicht experimentieren. Natürlich sind wir auf den gängigen Angeboten der Plattformen, insbesondere Meta, also bei Insta und auch bei WhatsApp mit Newslettern vertreten. Wir sind im Podcast, wir sind mit Videoformaten unterwegs, wir probieren auch TikTok aus. Aber vor allem sind es natürlich unsere News-Apps und die Mobile-Website, über die der größte Teil der Nutzung kommt.
In wessen Verantwortung liegt das dann? Also Dumont macht zurzeit Schlagzeilen, weil die Verlagsgeschäftsführung sagt, die Geschäftsführung des Medienhauses, dass die Redaktion keine Verantwortung mehr für den Digitalauftritt haben sollte, was die Redaktion wiederum, was da für Unruhe sorgt. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Letztlich liegt die redaktionelle Verantwortung natürlich in den Händen der Chefredakteure, aber auch die Rolle des Chefredakteurs oder auch der ChefredakteurInnen und Chefredaktionen ändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Das heißt, auch dort ist ja eine ganz andere Akzeptanz in der Arbeit mit entsprechenden Daten, mit Hilfsmitteln, auch mit KI, aber auch mit Dashboards zu sehen, was wird eigentlich von wem, wann, in welcher Intensität genutzt und wie gelingt es uns denn mehr Nutzerinnen und Nutzer regelmäßig auf die Website zu ziehen und dann auch mit einer längeren Zeitdauer. Also für uns als Steuerungsinstrument, auch in den Redaktionen, ist es ganz entscheidend, die sogenannte Media Time. Also wie viel Zeit verbringen die Nutzerinnen und Nutzer auf unseren Websites? Und das sind gute Hilfsmittel für die Redaktionen, dann auch entsprechend zu steuern, wo welche Ressourcen, also wo welche Mannstärke, Fraustärke eingesetzt wird, damit wir das Richtige tun, um im richtigen Moment dann Relevanz zu erzeugen. Und das ist im Kern eben eine Aufteilung oder eine Frage, wo setze ich meine redaktionellen Ressourcen ein? Und wir spielen da nicht das eine Medium gegen das andere aus, sondern wir glauben, wenn wir die besten Inhalte machen, dann stellen wir die auf allen Kanälen zur Verfügung. Dann profitieren auch alle Nutzerschaften, egal in welchem Format sie uns konsumieren.
Und das sagte Christoph Rüth, einer der beiden Geschäftsführer der Funke Mediengruppe. Das Bundesverfassungsgericht urteilte auf den Tag genau vor 10 Jahren, dass der Einfluss staatlicher und staatsnaher Mitglieder in den Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks konsequent begrenzt werden müsse. Wir erinnern uns, Anlass für das Verfahren war der sogenannte Fall Nikolaus Brender. Vertreter der Union im ZDF-Verwaltungsrat hatten sich geweigert, den Vertrag von ZDF-Chefredakteur Brender zu verlängern. Allen voran Hessens damaliger Ministerpräsident Roland Koch. Der Verdacht stand im Raum, dass hier ein politisch unbequemer Journalist abgesägt wurde. So etwas sollte nach dem Urteil aus Karlsruhe nicht mehr passieren können. Doch was hat sich bis heute wirklich geändert in der Zusammensetzung des Gremiums? Das hat mein Kollege Christoph Sterz recherchiert. Was war denn erstmal die Vorgabe aus Karlsruhe?
Ja, die Vorgabe war, dass nur noch ein Drittel staatsnaher oder staatlicher Mitglieder ist, ob jetzt aus einer Regierung vom Land oder vom Bund kommt zum Beispiel. Und inzwischen ist es so, dass diese Maximalvorgabe voll ausgeschöpft wird. Also ein Drittel der Mitglieder sitzen im Fernsehrat beziehungsweise im Verwaltungsrat, sind die Staatsbank sozusagen. Da sind vor allem die Landesregierungen dabei. Im wichtigen Verwaltungsrat, da stellen die 4 von 12 Mitgliedern, das sind allesamt Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, das heißt Politikprofis, an denen muss man auch erstmal vorbeikommen, wenn es zum Beispiel um den Haushaltsplan geht vom ZDF oder große Investitionsvorhaben oder auch wichtige Personalien, um die geht es ja im Verwaltungsrat auch. Und deswegen hat der damalige Verfassungsrichter Andreas Paulus vor 10 Jahren schon gesagt, die Politik, die hat eigentlich gar nichts zu suchen in den Aufsichtsgremien. Und Andreas Paulus sieht das auch immer noch so.
Daran ist das Problem, dass der Rundfunk staatsfrei sein soll oder wenigstens staatsfern. Und das beißt sich natürlich unmittelbar damit, dass aktive Politiker, die ein Interesse an der Berichterstattung haben, damit sie die nächste Wahl erfolgreich absolvieren können, dann in den wichtigsten Leitungsgremien und Kontrollgremien vor allem der Rundfunkanstalten sitzen.
Und das gilt seiner Ansicht nach vor allem für den wichtigen Verwaltungsrat, aber eben auch für den Fernsehrat. Der beschäftigt sich vor allem mit den Inhalten vom ZDF, mit dem Programm, aber auch den Haushalt muss der genehmigen und auch den Intendanten wählen.
Aber das Bundesverfassungsgericht hat ja auch gesagt, dass ein Drittel Staatsbank in Ordnung ist.
Ja, aber die Frage ist, ob der Einfluss der Politik nicht trotzdem immer noch zu groß ist, auch weil es im Fernsehrat immer noch die sogenannten Freundeskreise gibt. Die treffen sich meistens am Tag vor der offiziellen Sitzung. Und zwar gibt's da einen schwarzen und einen roten Freundeskreis. Das Ganze ist komplett informell und da findet dann der eigentliche Informationsaustausch statt. Also da werden auch vorab schon mögliche Personalien abgesprochen und abgestimmt. Und die Freundeskreise sind alles in allem sehr wichtig und da sind die Parteien zumindest nicht ganz unwichtig.
Und die gab es ja auch schon vor dem Urteil in Karlsruhe. Aber trotzdem können die Politiker ja nicht einfach so, ich sag's mal, durchregieren in den Kontrollgremien, wenn die nur ein Drittel der Mitglieder stellen.
Ja, das ist dann auch das Gegenargument zum Beispiel vom CDU-Politiker Nathanael Liminski. Der sitzt als Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei im ZDF-Fernsehrat als einer von 16 Vertreterinnen und Vertretern der Landesregierung. Und er meint auch, dass er und seine Kollegen eben nicht als Partei- oder Regierungsfunktionäre dabei sind,
sondern als Vertreter ihrer Länder. Auch natürlich häufig als Medien- und Rundfunkpolitiker, die ja umgekehrt auch in der Rundfunkkommission der Länder oder auch in der Ministerpräsidentenkonferenz aktiv mitgestalten, was den Rundfunk angeht. Die können ja da nicht für sich alleine agieren, sondern es sind zum einen öffentliche Gremiensitzungen und zum anderen müssen sie sich im Zweifelsfall sogar noch viel mehr als die zivilgesellschaftlichen Vertreter rechtfertigen für das, was sie dort getan haben.
Das gilt allerdings nur für die öffentlichen Sitzungen, weil es erstens auch geheime Sitzungen gibt, vor allem vom Verwaltungsrat, und weil das, was in den Freundeskreisen besprochen wird, eben nicht öffentlich ist. Das sind ja keine offiziellen Gremien, die gibt's offiziell gar nicht.
Das heißt, es kann doch wieder sein, dass die Politik mehr Macht hat als eigentlich vorgesehen?
Das ist möglich und dass die Politikprofis schon einigen Einfluss haben. Diese Erfahrung hat auch der österreichische Wirtschaftswissenschaftler Leonard Dobusch gemacht. Der war 6 Jahre lang im ZDF-Fernsehrat, ist seit 2 Jahren im ZDF-Verwaltungsrat und kennt dementsprechend auch die Vertreter der Landesregierung. Und er sagt, erstens sind die Leute von den Landesregierungen gegenüber den anderen Fernsehräten total im Vorteil, weil die eben als Medienpolitikerinnen und Medienpolitiker eh schon im Thema sind und sich nicht einarbeiten müssen. Und zweitens gibt's da noch eine sogenannte Schattenstaatsbank.
Es gibt auch quasi unter den Vertretern gesellschaftlicher Gruppen solche, die nicht nur politische Überzeugungen haben, das haben nämlich alle, ja, sondern die auch sehr starke parteipolitische Hintergründe und oder Loyalitäten haben. Und das ist dann eher ein Problem, weil das sind die Leute, die quasi mit demselben Startvorteil in diese Sitzungen rein wie die klassische Staatsbank, die sind gut vernetzt und die sind dann oftmals leicht gewinnbar. Das Problem ist ja derzeit, wenn ein Drittel sowieso schon mal parteipolitisch ist, dann ist der Weg zu einer Mehrheit nicht mehr weit.
Und deswegen ist das schon auch wichtig zu gucken, wer sitzt denn da eigentlich alles drin als Vertreter der Gesellschaft und wie ist er oder sie da reingekommen?
Und wie sieht das aus im aktuellen Fernsehrat?
Ich habe mir dafür alle 60 Mitglieder mal vorgenommen, erstmal geguckt bzw. nachgefragt, wer da überhaupt einer Partei angehört. Das ist also der erste Schritt. Von 4 Mitgliedern habe ich keine Antwort gekriegt. Von den restlichen 56 sind 36 in einer Partei, also sitzen im Fernsehrat dementsprechend ungefähr 2/3 Parteimitglieder. Die SPD ist mit 15 Mitgliedern vertreten. Treten CDU und CSU mit 14 Mitgliedern auch besonders stark.
Wobei ja so eine Parteimitgliedschaft noch nichts darüber aussagt, wie man da Einfluss ausübt. Es kann ja auch erstmal ein Zeichen dafür sein, dass sich da jemand engagiert.
Richtig. Und deshalb ist es auch noch interessanter zu gucken, wer so richtig tief drin war in Parteipolitik und Regierung. Und da gibt es schon einige spannende Personalien. Zum Beispiel Reinhard Klimmt, der wurde als Vertreter aus dem Bereich Kunst und Kultur aus dem Saarland entsandt. Und auch wenn Klimmt Vorsitzender des Landesverbands Saarland im Deutschen Bibliotheksverband ist und auch sogar eine Buchhandlung in Saarbrücken hat, er war vor allem mal ein wichtiger SPD-Politiker, unter anderem saarländischer Ministerpräsident und Bundesverkehrsminister. Oder wer da auch drin sitzt, das ist der ehemalige langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete und Ex-Staatssekretär Steffen Kampeter, der heute die Arbeitgeber vertritt, oder Gerda Hasselfeld, heutige Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, aber eben Ex-Bundesministerin auch, Ex-Bundestagsvizepräsidentin, Ex-Landesgruppenchefin der CSU. Und dazu kommen noch ehemalige Landtagsabgeordnete, eine Ex-Abteilungsleiterin des Bundesfamilienministeriums, eine ehemalige Kölner Bürgermeisterin. Und was ich auch interessant finde, für den Deutschen Journalistenverband ist eine Vertreterin im ZDF-Fernsehen, die mitarbeitet im Wahlkreisteam des medienpolitischen Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion.
Und jetzt mal simpel gefragt, wie kommen die da alle rein?
Entweder hat ihr Verband oder ihre Institution, die sie vertreten, einen festen Sitz oder die werden von einem Land entsendet für eine bestimmte Gesellschaftsgruppe. Und wie die ausgewählt werden, das ist je nach Land unterschiedlich. Zum Teil bewirbt sich darauf dann genau ein Verband. Nehmen wir nochmal das Saarland. Da hat sich dann tatsächlich nur dieser Bibliotheksverband beworben. In anderen Ländern müssen mehrere Verbände gucken, auf wen sie sich einigen. Das hat aber zum Beispiel in Niedersachsen dazu geführt, dass sich die 3 entsendeberechtigten Organisationen für den Bereich Muslime noch nie auf einen Vertreter einigen konnten. Am Ende musste das Los entscheiden. Und noch anders läuft das in Bayern. Da darf einfach der Lobbyverband Bitkom selber entscheiden, wer für den Bereich Digitales im Fernsehrat sitzt. Das ist seit 10 Jahren ein Lobbyist und leitender Mitarbeiter der Deutschen Telekom, obwohl die Telekom zum Beispiel Magenta TV betreibt und damit ja schon ein Mitbewerber vom ZDF ist.
Wenn ich mir das jetzt alles anhöre, was Sie an Problemen aufzählen, wird das jetzt so bleiben oder ändert sich das nochmal?
Es ist ja so, dass in Deutschland die Bundesländer für Rundfunkpolitik zuständig sind und laut NRW-Staatskanzleichef Nathanael Liminski gucken die sich die Zusammensetzung in den nächsten Monaten auch nochmal an. Die Vorsitzende des Fernsehrats hat deswegen der Rundfunkkommission auch gerade einen Brief geschrieben, welche Verbesserungsvorschläge sie bzw. der dafür zuständige Fernsehratsausschuss hat. Das dürfte aber auf den nächsten Fernsehrat eher nicht so wirklich Auswirkungen haben wahrscheinlich. Der tritt nämlich schon im Juli zusammen dann mit vielen neuen Mitgliedern.
Erzählte Christoph Sterz aus unserer Medienredaktion. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. China gilt einigen Politikerinnen und Politikern des entweder ganz linken oder ganz rechten Spektrums in Deutschland als möglicher Mittler zwischen Russland und der von Russland bedrängten Ukraine. Dabei übersehen wird, dass Chinas Staats- und Parteiführung seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine demonstrativ die Nähe zu Wladimir Putin sucht. Das gilt für die Politik, die Wirtschaft und die Medien. Steffen Wurzel hat mit einem Blogger gesprochen, der seit Monaten ausgiebig dokumentiert, wie Chinas staatliche Medien systematisch die russische Kriegspropaganda übernehmen.
"19 Uhr abends in China ertönt diese Fanfare in Dutzenden Millionen Haushalten landesweit. Die Hauptnachrichtenausgabe des staatlichen Fernsehsenders CCTV namens Xinwen Lianbo ist seit Jahrzehnten die Hauptnachrichtenquelle für einen Großteil der Menschen in der Volksrepublik. Ein Moderator und eine Moderatorin führen durch die wichtigsten Nachrichten des Tages, kuratiert von der chinesischen Regierung. Der Sender CCTV ist als Behörde direkt der Staats- und Parteiführung unterstellt."
Russlands Überfall auf die Ukraine spielt seit Tag 1 des Kriegs eine wichtige Rolle in den staatlichen chinesischen Nachrichten. Gezeigt werden meistens Bilder, die das russische Militär zur Verfügung gestellt hat. Beschrieben wird ganz überwiegend die Perspektive Russlands bzw. die von Staatschef Wladimir Putin. Der US-Journalist Phil Cunningham findet es erstaunlich, dass Russland so viel Sendezeit eingeräumt wird im chinesischen Staatssender CCTV.
In this half-hour program, after you've been through all the personality cults and
diese halbstündige Sendung besteht zunächst aus Personenkult um Staatschef Xi Jinping und inländischen Nachrichten. Und danach geht es seit nun 2 Jahren fast immer zuerst um Russlands spezielle Militäroperation in der Ukraine, minutenlang. Das ist erstaunlich, weil, wie Sie wissen, schon 10 Sekunden sind im Fernsehen eine Menge Sendezeit. Seit rund 2 Jahren verschickt Phil Cunningham einen werktäglichen Newsletter, der die Inhalte der CCTV-Hauptnachrichtensendungen zusammenfasst und analysiert. CCTV Follies nennt er diesen Newsletter, frei übersetzt also CCTV Verrücktheiten.
Sometimes you'll get 3 or 4 minutes with pictures of Putin and Peskov.
Manchmal bekommen sie in diesen Nachrichtensendungen 3 oder 4 Minuten lang Bilder gezeigt von Russlands Staatschef Putin, von Regierungssprecher Peskov oder Außenminister Lavrov, die ihre Positionen erläutern. Oder auch Bilder von russischen Kampfjets und deren Piloten, die in Formation über die Ukraine fliegen. Glänzend aussehende russische Waffen, die in Stellung gebracht werden. Das alles ist reinste russische Propaganda. Im chinesischen Staatsfernsehen dominieren Aufnahmen von russischen Einheiten im Gefecht. Dazu ein Vokabular, bei dem fast immer nur von einer Krise in der Ukraine die Rede ist, nicht von einem Krieg und schon gar nicht von einer russischen Invasion in der Ukraine. Der langjährige China-Korrespondent Phil Cunningham verweist außerdem auf die grafische Umsetzung des Themas im chinesischen Staatsfernsehen.
Well, they show maps of Ukraine, they don't show the border. China is very squeamish about what they claim to be their borders.
Wenn Landkarten der Ukraine gezeigt werden, dann sind dort nicht die Grenzen zwischen Russland und der Ukraine eingezeichnet. Die Chinesen sind nicht sehr zimperlich, wenn es um die Darstellung der eigenen Grenzen geht. Etwa im südchinesischen Meer, dort gibt es immer sehr klare Linien zur Abgrenzung. Wenn aber über die Ukraine berichtet wird, dann werden keine Grenzen gezeigt. Damit kann man visuell ausdrücken, das ist gar kein rechtmäßiger Staat. Russland muss da einfach tun, was es tun muss. Offiziell gibt sich Chinas Staats- und Parteiführung seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vor mehr als 2 Jahren neutral. Erst vergangene Woche sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Lin Jian in Peking: Chinas Position zur Ukraine-Krise ist durchgängig und deutlich. China spielt weiterhin eine konstruktive Rolle bei der Suche nach einem Waffenstillstand und für die politische Beilegung der Krise. Vor allem auf internationaler Bühne betont Chinas Staats- und Parteiführung diese Position immer wieder. Verwiesen wird auch regelmäßig auf ein als Friedensplan bezeichnetes 12-Punkte-Papier. Es enthält allerdings kaum mehr als Allgemeinposten. Viele China-Fachleute sprechen davon, dass sich die Staats- und Parteiführung mit dem Dokument nur als Friedensstifter inszenieren wolle. Jüngere Leute in China schauen zwar kaum noch klassische Fernsehnachrichten, allerdings werden die entsprechenden Inhalte als Kurzclips auch über die Social-Media-Kanäle verbreitet. Das, was in Chinas staatlichen Hauptnachrichten Xinwen Lianbo zu sehen ist, bleibt deswegen meinungsbildend, sagt der Journalist und Blogger Phil Cunningham.
It reflects the thinking at the top.
Das, was dort zu sehen ist, spiegelt die Denkweise der Staatsspitze wider. Xi Jinping hat mit Wladimir Putin eine Abmachung getroffen, dass sie durch dick und dünn gehen und zusammenhalten werden. Er will sich an diese Abmachung halten und er hat keine Lust, Putin in irgendeiner Weise zu kritisieren.
Und das berichtete uns Steffen Wurzel, russische Kriegspropaganda in China. Und das war es jetzt auch schon von uns, von Medias Res für heute. Wenn Sie weiteres von uns hören wollen, Sie kennen das, schauen Sie doch gerne in die Mediathek des Deutschlandfunks, in die DLF-Audiothek. Da finden Sie alle unsere Inhalte, auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Am Mikrofon verabschiedet sich von heute für heute Brigitte Beetz. Machen Sie es gut.